Grüßen heute Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Danke. So, jetzt müsste es besser sein, ja. Ich freue mich, dass ich hier bei euch sein kann. Es ist immer wieder interessant, wenn ich hier die Strecke von der Autobahn hierher fahre. Während zur Erinnerung wach, ich habe mal nachgedacht, vor 20 Jahren war das tatsächlich, als ich mal hierher gezogen bin für eine gewisse Zeit. Es freut mich, dass wir hier Gemeinschaft haben können, heute Morgen. Und ich habe was mitgebracht, ein kleines Modell. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gesehen hat. Kann man das sehen oder ich halte es mal hoch? Können das alle so sehen? Oh, wer hat eine Idee, was das sein könnte? Vielleicht die Kinder auch zuerst? Habt ihr eine Idee? Also es ist aus Holz, das kann ich euch sagen. Wer hat eine Idee, was das darstellen soll? Ich gebe euch mal einen Tipp. Sebastian hat gerade was gezeigt mit Wasser. Das hat auch was mit Wasser zu tun. Schwierig, gell? Keine Idee. Ja, jetzt ist heute früh vielleicht die Erwachsenen. Er hat eine Idee. Eine Brücke, ja, das ist eine gute Idee. Ist keine Brücke. Genau, es ist ein Modell, zumindest die Abmessungen. Ja, wir hatten mal eine Kinderfreizeit und da haben wir mit den Kindern ein Modell nachgebaut von der Arche Noah. Und dann haben wir da das Liederbuch reingepackt. Das ist ein komisches Liederbuch, gell? Ziemlich dickes Liederbuch. Als Erinnerung, das Modell ist im Maßstab 1 zu 500 ungefähr, ja, nicht genau. Ich lasse das mal hier stehen. Und mit den Kindern haben wir dann noch ein größeres Modell gebaut. Ich meine, das wäre 1 zu 20 gewesen. Da konnte man tatsächlich damit fahren. Auf der Pegnitz haben wir das mal getestet. Ja, es war sehr interessant heute. Das ist der Aufhänger, die Arche Noah, wie sie genannt wird, der Kasten. Und ich möchte heute mit uns einsteigen in ein Kapitel ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose, Teil der Urgeschichte. Und das ist ganz elementar. Ich habe das festgestellt, chronologisch, wenn man mal durchgeht durch die Bibel, 1. Mose 1 und diese ersten Kapitel durchgeht, der Zeitgeschichte, der Urgeschichte, wie stark das einen Einfluss hat auf unser Weltbild, das wir so haben oder das vielleicht jeder Mensch so hat. Das Weltbild, wovon er ausgeht, von den Grundfesten oder Grundannahmen. Und ich möchte heute Morgen 1. Mose, wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit mir aufschlagen, 1. Mose Kapitel 6. Und ich lese uns mal das ganze Kapitel, 1. Mose 6, Vers 1 bis 22. 1. Mose Kapitel 6, Vers 1. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt: Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mach dir eine Arche aus Tannenholz, in Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen. Eine Elle hoch, ganz oben an der Arche sollst du sie ringsherum herstellen. Und den Eingang der Arche sollst du an ihre Seite setzen und du sollst ihr ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensoden in sich hat, zu vertilgen. Unter dem ganzen Himmel, alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem, was lebt, von allem Fleisch, sollst du je zwei in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben. Und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein. Von jeder Art der Vögel, von jeder Art des Viehs und von allem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Von allem sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Du aber nimm dir von jeglicher Nahrung, die gegessen werden kann, und sammle sie bei dir an, dass sie dir und ihnen zur Speise diene. Und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Eine außergewöhnliche Geschichte, die wir hier vorfinden, in die wir hineinversetzt werden, gedanklich. Und diesen Text, den wir gerade gelesen haben miteinander, den können wir einteilen in zwei Abschnitte. Einmal sehen wir zu Beginn die Bosheit der Menschen und Gottes Ankündigung des Gerichts über diese Boshaftigkeit und im zweiten Teil dann Gottes Gnade über dem Leben von Noah und den Bauplan dieser Arche. Der erste Abschnitt in Kapitel 6 ist nicht ganz einfach zu verstehen für uns oder manche Dinge bleiben auch verborgen und wir denken, oder mir ging es zumindest so, es wird ja vielleicht reichen, wenn da stehen würde, dass der Mensch sehr böse war und sich von Gott abgewandt hat und Gott deshalb Gericht übt. Es wird aber an der Stelle tatsächlich ausführlicher geschildert und da kommen so gewisse Fragen auf, die man sich stellen kann. Wer waren denn jetzt hier in diesen Versen, wie wir gelesen haben, die Gottessöhne? Wer waren diese Töchter der Menschen? Was ist mit diesen 120 Jahren gemeint? Was ist mit diesen Riesen? Und was ist mit dieser Reue Gottes? Das sind so Fragen, die in diesen ersten 8 oder 7 Versen, die man sich stellen kann und wo man vielleicht im allerersten Moment auch gar keine Antwort drauf bekommt. Und es gibt verschiedene Sichtweisen, die da sind. Und eine der Sichtweisen, die tatsächlich durchaus in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat, möchte ich sagen, dass Menschen sagen, guckt, hier sind Außerirdische auf der Erde gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt. Ich habe da auch mal ein kleines Buch drüber gelesen oder einen Teil daraus aus dem Buch. Das ist das, was ich meinte. Was prägt unser Weltbild, wenn unser Weltbild geprägt ist davon, dass alles sich zufällig entwickelt hat und das Universum und alles durch Zufall entstanden ist, dann ist es tatsächlich eine Möglichkeit der Erklärung. Dann kann es irgendwo auf der Welt, im Universum einen Planeten geben, der gleiche Bedingungen hat und da ist auch Leben entstanden. Und dann sind irgendwann Außerirdische auf die Erde gekommen und haben hier praktisch, also die Gottessöhne sind dann sozusagen Außerirdische. Es schließt die Bibel in im Schöpfungsbericht und auch in dem ganzen Heils- und Gedanken, den Gott mit dem Menschen hat, in der Form eigentlich aus. Man könnte da jetzt ausholen, aber ich will darauf jetzt nicht im Detail eingehen. Ich will nur sagen, was es für Gedankenansätze gibt. Genauso gibt es Überlegungen zu sagen, dass hier, müssen wir jetzt zurückblenden in die ersten Kapitel, da lesen wir von Kain und Abel und dann von Seth, der als Ersatz für den Abel Adam und Eva geschenkt wurde. Und aus dieser Linie praktisch dann ja, zwei so Linien entstanden sind. Seth, der praktisch Geistliche, und Kain, der von Gott sich abgewandt hat, ganz bewusst. Und dann gehen manche davon aus, dass sich praktisch diese Linien hier vermischt hätten. Kann ich persönlich nicht so gut folgen, dieser möglichen Auslegung, weil es hier explizit um Gottes Söhne und Töchter der Menschen, das wird ganz bewusst unterschieden, und auch ganz allgemein von Töchtern der Menschen gesprochen wird. Und es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten, aber die dritte ist tatsächlich, dass hier eine Verbindung zwischen Engelwesen und Menschen, in welcher Form auch immer, stattgefunden hat. Die Bibel sagt da nichts im Detail drüber, aber dass etwas stattgefunden hat, wo praktisch die Schöpfungsordnung, die Gott gegeben hat, durchbrochen wurde. In welcher Form auch immer und in welchem Detail. Wir lesen zum Beispiel im Buch Hiob auch von Gottes Söhnen, wo es explizit um Engel geht. Wir lesen im Petrusbrief und auch im Judasbrief Hinweise. Ich möchte es jetzt nicht vertiefen, aber einfach darüber nachzudenken, weil es hier explizit so genannt wird, dieser Ablauf. Entscheidend ist hier, wenn es dann weitergeht, dass es um die Bosheit des Menschen geht. Und der Mensch ist so böse in seinem Wesen, dass er grundsätzlich Gottes Gebote außer Kraft setzen möchte und seine eigenen Regeln, seine eigenen Überlegungen, seine eigenen Dinge in den Vordergrund rückt. Und auf diesem Weg ist praktisch alles möglich. Ja, der Hochmut des Menschen und sein Stolz führen ihn dazu, dass er eigentlich Gott sein möchte. Das ist das Grundproblem. Und das ist damals so gewesen, das ist auch heute so, dass das zu Dingen führt, die völlig gegen das sind, was Gott eigentlich vorhat und was er Gutes und Wunderbares für den Menschen eigentlich gedacht hat. Die Trennung von Gott und die Auflehnung gegen Gott. Der zweite Punkt, oder eigentlich der dritte dann, diese 120 Jahre, die hier genannt werden, was hat es damit auf sich? Also Noah bekommt, oder hier bekommt Noah eigentlich noch nicht den Auftrag, sondern Gott spricht ganz allgemein. Und das ist sein Anliegen mit dem Menschen, dass er mit ihm spricht. Dass er durch seinen Geist Umkehr bewirken möchte in dem Leben des Menschen. Aber er sagt hier, es ist eine Frist gesetzt. Das heißt, manche sagen, das ist das Alter des Menschen, das hier genannt ist, dass er nur noch maximal 120 Jahre alt werden kann. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, sind viele auch nach der Sintflut noch deutlich älter geworden. Ich gehe eher davon aus, dass es tatsächlich die Frist ist bis zu der Flut. Ob jetzt Sem, Ham und Japhet schon geboren waren, wir lesen das in dem 5. Kapitel am Ende, dass Noah 500 Jahre alt war, als er Sem, Ham und Japhet gezeugt hat. Es müssen deswegen nicht Drillinge sein. Andere Stellen zeigen uns eigentlich, dass es Einzelkinder oder einzelne Geburten waren. Aber diese 120 Jahre als Frist, denke ich, ist die Zeitspanne, die Gott dem Menschen gegeben hat vor diesem Gericht, das eintreten sollte. Und Gottes Anliegen ist, wie ich schon sagte, den Menschen zur Umkehr zu rufen. Von seinem verkehrten Weg, ihn zurückzurufen. Und das lesen wir in Vers 5 und 6, den Zustand des Menschen aus der Perspektive Gottes. Wir haben das ja gerade am Anfang auch gehört, wo es auch um den klugen Mann geht und den Törichten, ihr Verhalten und ihre Gedanken. Das ist ja die Perspektive Gottes. Aus unserer Sicht messen wir Klugheit ganz schnell am IQ oder an Fähigkeiten, wie einer am besten den anderen übers Ohr hauen kann oder wie auch immer, in welchen Maßeinheiten wir vielleicht manchmal als Menschen denken. Gott hat eine andere Messlatte sozusagen, die er anlegt, und auch hier die Perspektive Gottes auf das Verhalten der Menschen. Ja, ich dachte so, hätten wir damals mal eine Befragung gemacht unter den Menschen, so vor der Sintflut. Umfrage. Wie denkt ihr, ist euer Zustand? Wie geht's euch? Wie zufrieden seid ihr? Und so weiter. Interessant, was da wohl rausgekommen wäre bei so einer Umfrage, wenn der Mensch ehrlich das mal beantworten soll. Ist ja eine Sichtweise, zu gucken, was denkt der Mensch, was reflektiert er über sein eigenes Leben. Aber am Ende ist ja die Frage entscheidend, wie man es auch hier sieht, was denkt Gott über dein Leben, was denkt Gott über mein Leben? Wie sieht er dein und mein Leben? Und hier an der Stelle, bezogen auf die Menschheit zur Zeit Noahs, sagt Gott, dass die Bosheit sehr groß war. Und ihr kennt es sicherlich auch, manchmal sagt man, das geht immer schief, oder? Die Kinder, immer muss ich das machen, oder? Kennt ihr das zu Hause? Ist irgendeine Arbeit zu verrichten? Immer ich, ja? Und das stimmt ja gar nicht. Das wisst ihr eigentlich auch, aber in dem Moment fühlt es sich so an. Und da neigen wir Menschen dazu, da zu übertreiben. Und hier lesen wir tatsächlich, wenn wir diese zwei Verse nochmal anschauen, Vers 5 und Vers 6, dass die Bosheit, wie ich sagte, sehr groß war und das Trachten, alles Trachten der Gedanken, also alles Denken und Streben des Menschen, war böse aus seinem Innersten heraus und zwar alle Zeit. Also alles, was er gemacht hat, alle Überlegungen waren eigentlich gegen Gott gerichtet. Ein vernichtendes Urteil und wir müssen sagen, für uns als Menschen ist es eigentlich ohne Gott ganz genauso. Das sind keine guten Gedanken, die irgendwie herauskommen, auch wenn wir die manchmal so versuchen, gut zu verkaufen. Oder die Menschen versuchen das als was Gutes, was Menschliches, was Positives darzustellen. Es sind ganz oft Hintergedanken, beziehungsweise ohne Gott geht es einfach in die falsche Richtung, in die gezogen wird. Es wird gezogen, es wird was gemacht, aber es geht in die falsche Richtung. Gottes Urteil über die Menschheit ist vernichtend und wenn wir im Römerbrief lesen, dass Paulus schreibt, da ist keiner, der nach Gott fragt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Alle haben gesündigt, sehen wir hier diese Folgen, die Menschen mehren sich auf der Erde und es potenziert sich eigentlich mit jeder Generation weiter. Es ist schmerzhaft für Gott, er ist gerecht und heilig und dieses Gericht ist grundlegend gerecht. Wir sehen aber auch Gottes Gnade. Dieser Vers 8 ist ja so ein bisschen wie dieses Scharnier hier, ja, der Vers 8 in dieser Begebenheit in Kapitel 6. Aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Wer war Noah? Jetzt brauchen wir nochmal die Kinder oder auch die Erwachsenen. Ihr dürft auch mitdenken, aber ich finde es schön, dass ihr Kinder heute mit dabei seid. Wer war eigentlich Noah? Ja. Ein Mann Gottes, das ist gut, ja. Dennoch eine Idee. Also ihr kennt ihn ja alle, oder? Kennt ihn alle. Ihr wart in der Kinderstunde, ihr kennt ihn alle, ist gut. Wisst ihr, wie alt der geworden ist, der Mann? Das ist so eine interessante Frage. Ja, David? Ja, das stimmt. Weiß nicht, wo du das jetzt aufgeschnappt hast, ist gut. 950, richtig. Also in dem Ablauf, Kapitel 5, wo wir das sehen, die Geschichte, des Geschlecht nach Adam, werden uns ja die Altersangaben genannt von teilweise sehr, sehr alten Menschen. Und er war wohl also in dieser Auflistung der drittälteste, 950 Jahre. Und es ist interessant, dass Noah in diesem Vers so ein Bindeglied ist, aber auch ein Bindeglied ist, eigentlich kann man sagen, fast zwischen Adam und Abraham. Also es ist eine riesen Zeitspanne, die er erlebt hat. Noah wurde geboren, als der Enkel von Adam noch lebte. Und Noah war, jetzt muss ich selber kurz nochmal gucken, als Noah starb, war Abraham 158 Jahre alt. Also es ist eigentlich so ein Bindeglied, könnte man sagen, weil von seinen Großeltern weiß man doch einiges, habe ich nochmal überlegt so. Von den eigenen Großeltern weiß man doch die ein oder andere Geschichte, gerade was sehr prägend sie erlebt haben, das haben sie weitergegeben oder erzählt. Und so auch Noah hatte praktisch dadurch eine Verbindung zu Adam bis an den Anfang und auch bis zu Abraham. dieses Bindeglied, ja? Also Abraham war der achtfache Urenkel von Noah, wenn man das mal so nachliest in der Ahnentafel. Fand ich sehr interessant, mal darüber nachzudenken, dass diese Spanne sozusagen gerade von Noah überbrückt wird. Aber jetzt haben wir die Frage immer noch, Alter, also Alter von Noah. Was wissen wir noch über ihn? Wissen wir noch irgendwelche anderen Sachen über ihn? Also frag andersrum, war er verheiratet oder nicht? Ja, er hatte eine Frau, ja, haben wir gelesen vorhin. Noah und seine Frau sollen in die Arche gehen. Und er hatte auch Kinder. Wie hießen die? Wisst ihr, wie die Kinder von Noah hießen? Ja? Sem, Ham und Japhet, ganz genau. Sem, Ham und Japhet, drei Jungs, ja, drei Brüder. Das sind so die äußeren Rahmenbedingungen. Die hatten dann auch Frauen, von denen wird uns berichtet. Aber Noah, über Noah lesen wir noch mehr. Zum einen in diesem Kapitel, aber auch nimmt das Neue Testament Bezug auf Noah. Das ist sehr eindrücklich. Im Hebräerbrief lesen wir ganz viel von Glaubenszeugen. Und da ist er der Dritte, der genannt wird. Als erstes lesen wir von Abel, dann von Henoch und dann von Noah. Dass er durch den Glauben dieses erlebt hat, durch Vertrauen in Gott, die Arche zubereitet hat zu der Zeit der Sintflut oder vor der Sintflut. Wir lesen auch, dass er ein Prediger der Gerechtigkeit war. Er hat also was verkündet, schon allein durch dieses Bauwerk. Da kommen wir später noch drauf. Und was ganz wichtig ist, er fand Gnade in den Augen des Herrn. Das ist ein ganz, ja, bedeutender Satz und zeigt die Beziehung zu Gott letztlich auf, die Noah hatte. Es sind drei Dinge, die ich aus diesem Text jetzt noch herausstellen möchte. Man könnte an anderen Stellen auch noch in die Tiefe gehen, aber das eine ist eben, dass Noah Gnade fand und mit Gott wandelte. Das lesen wir im 9. Vers dann. Dass er ein gerechter Mann war, dass er untadelig unter seinen Zeitgenossen war und dass er mit Gott wandelte. Und das fand ich eine sehr schöne Begrifflichkeit. Das lesen wir auch von Henoch, dass er mit Gott wandelte. Was heißt das ganz konkret, wenn man drüber nachdenkt? Wenn ich jetzt mit jemandem spazieren gehe oder eine Wanderung mache oder unterwegs bin, dann kann ich natürlich 300 Meter vorauslaufen, der andere läuft hinter mir, dann werde ich mich wenig mit demjenigen austauschen können. Sehr schwierig. Also wenn man mit jemandem wandelt, dann ist es so auf Augenhöhe, dann ist es so im gleichen Radius, wo man sich gut abstimmen kann. Letztlich heißt es auch, oder kann man es wohl auch übersetzen, dass er mit Gott lebte. Wenn ich mit jemandem lebe, mit jemandem Zeit teile, dann ist es sehr intensiv. Ich habe viel Gemeinschaft mit demjenigen, tausche mich viel aus. Noah war in enger Abstimmung mit Gott. Er hat mit Gott gesprochen, sich mit Gott ausgetauscht. Und das ist ja so eine Sache mit der Kommunikation. Es soll ja Leute geben, wenn sie was einer Person erzählt haben, dann brauchen sie es keinem anderen mehr erzählen. Dann ist es praktisch abgehakt. Ich habe es jemandem erzählt. Und dann ist praktisch diese Erzählschublade wieder geschlossen. Und dann fragt ein anderer oder vielleicht sogar die eigene Frau, so und so habe ich gehört. Ach ja, stimmt, habe ich nicht erzählt? Nee, okay. Ist aber abgespeichert unter erzählt. Ja. So kann das manchmal sein. Und die Frage ist schon, weshalb ich das jetzt anführe, dieses Beispiel. Noah hat sich mit Gott abgestimmt. Wie oft stimmen wir uns mit anderen Leuten ab? Organisatorische Sachen und dies und jenes und das gibt es zu bedenken und zu machen. Aber wir stimmen uns wenig mit Gott selber ab. Vielleicht, weiß nicht, wie es bei dir ist. Das ist sowas, was wir von Noah lernen können, wenn wir da lesen, Noah wandelte mit Gott, dass wir in enger Abstimmung mit Gott selbst sind und mit ihm reden über die Dinge und egal, was gerade passiert ist, unmittelbar seinen Rat oder auch das, was uns bewegt und beschäftigt, ihm einfach mitteilen dürfen. Nicht im Sinne von, ich muss jetzt warten bis oder so, oder jetzt geht's gerade nicht, ich bin zu beschäftigt, sondern es geht in Echtzeit, können wir sagen. Er wandelt mit Gott, läuft neben ihm her. Noah wandelt mit Gott. Das ist der erste Gedanke, dass Noah mit Gott wandelt, dass er Gnade findet in den Augen Gottes. In so einer äußerst schwierigen und schwierigen Umfeld. Das zweite ist der Bund Gottes. Ich mache aber jetzt einen Einschub. Und das dritte ist, dass Noah bereit ist, auch Gott wirklich zuzuhören. Das haben wir auch gerade eingangs gehört oder gesehen, wie wichtig das ist, zuzuhören und dann auch zu handeln. Jetzt kurz einen Einschub nochmal, in welcher Zeit der Noah eigentlich gelebt hat. Ich habe es eingangs gesagt schon, böse Zeit. Jesus selbst, wenn wir das Matthäus-Evangelium mal aufschlagen, Kapitel 24, nimmt auch Bezug auf diese Zeit Noahs. Und im 24. Kapitel, auch Petrus nimmt Bezug darauf in ganz bestimmten Kontext, eben in der Warnung vor Gericht der zukünftigen Zeit, nimmt Petrus Bezug auf Noah. Jesus selbst nimmt Bezug auf ihn im Vers 32 des 24. Kapitels. Das muss ich kurz gucken, ich glaube, ich habe mich vertan. Genau. Vers 36, oder ich will lesen Vers 35, Kapitel 24. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Es geht um die Wiederkunft Jesu. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Jesus nimmt jetzt gar nicht unmittelbar Bezug auf die Boshaftigkeit der Menschen, so wie wir es in 1. Mose gelesen haben, sondern Jesus nimmt Bezug darauf, wie die Menschen damit umgegangen sind. Ich hatte das gesagt mit der Befragung, wenn man die Leute gefragt hätte, wie es ihnen geht und so weiter. So, geht gut, wir heiraten, wir werden verheiratet, wir haben zu essen und zu trinken. Ist alles im grünen Bereich. Hat eigentlich keine Not mit uns. Wir haben alles, was wir brauchen zum täglichen Leben, können uns nicht beklagen. Diese Tatsache, dass der Mensch gar nicht drüber nachdenkt, über sein Verhalten und über seine Beziehung zu Gott, seine Beziehung mit Gott, führt dazu, dass er einfach so dahin lebt. Er lebt einfach so dahin, ist zufrieden, wenn er einigermaßen alles hat. Aber das Eigentliche, wie Gott sein Leben sieht und seinen Zustand, nimmt er nicht wahr. Und Gottes Anliegen, dass er eben möchte, dass der Mensch gerettet wird, dass der Mensch umkehrt, dass er wieder in Gemeinschaft mit Gott kommt, das wird von dem Alltäglichen einfach unterdrückt. Vielleicht an den Rand geschoben. Vielleicht sagt man eben wie bei Noah, die Botschaft ist eigentlich lächerlich. Ja? Also viele, die davon ausgehen, dass es vorher in der Form nicht geregnet hat, beziehungsweise wo jetzt Noah genau den Kasten gebaut hat, aber ist egal. Selbst wenn er am Meer gebaut hat, welches Ziel, welcher Zweck? Die Botschaft dahinter, es kommt eine schwere Flut, das ist eine Möglichkeit, oder Gott hat mir den Auftrag gegeben, hier einen Kasten zu bauen, weil die Erde komplett überschwemmt wird. Lächerlich, ja. Aus Sicht von Menschen, die einfach ihr ganz normales Leben leben. Und Noah hat daran festgehalten, auch ganz praktisch, dass er in dieser Zeit einfach auf Gottes Stimme gehört hat, einfach gesagt hat, sich nicht irritieren hat lassen von Stimmen, die vielleicht an ihn herankamen, von Unverständnis, vielleicht auch Spott. Im Detail lesen wir da gar nicht so viel drüber. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit, er hat diesen Auftrag Gottes gehört und hat es umgesetzt. Und interessant ist an der Stelle, und deswegen habe ich auch das Modell mitgebracht, weil ich das sehr beeindruckend fand. Mein jüngerer Bruder hat mal eine Arbeit in der Schule irgendwie schreiben müssen über die Stabilität schwimmender Körper. In Physik war das, glaube ich. Und da war dann unter anderem ein Beispiel, das er da herangezogen hat, eben diese Maße, die Gott Noah gegeben hat. Es gibt ein Buch darüber auch, das sonderbarste Schiff der Weltgeschichte heißt es, denke ich, von Werner Gitt, wo er mal analysiert hat, wie günstig die Arche eigentlich ist. Es gibt nämlich Theorien, sag ich mal, oder Überlegungen, dass das einfach abgeschrieben wurde. Ja? Also es gibt verschiedene Geschichten über eine große Flut, unter anderem auch bei den Babyloniern, den sogenannten Gilgamesch-Epos. Und in dem ist es so, dass die Arche einfach ein Würfel ist. Habe ich jetzt nicht mitgebracht, könnt ihr euch vorstellen. Würfel, gleiche Seitenlängen. Ich glaube 120 Ellen, das heißt ein Kubus. Und wenn der jetzt auf dem Wasser schwimmt, was meint er, wie der schwimmt? So ein Würfel auf dem Wasser. Also der kann mal oben unten sein und unten oben sein. Ist ziemlich schwierig, den genau da zu halten, wenn es sehr stürmisch ist, dass immer unten unten ist. Klar, der hat einen Schwerpunkt, vielleicht ist dann nicht ganz so schlimm, aber wenn es turbulent wird, würde ich ungern in den Würfel gehen. Die Arche hat von den Abmessungen her zwei Besonderheiten tatsächlich, nämlich zum einen ist sie, also sie musste ja nicht manövriert werden, im Sinn von irgendwo genau zielgerichtet hinfahren, sie sollte eigentlich nur schwimmen. Das heißt, wie ein Floß, das Schutzraum bietet. Und da ist die Arche von ihren Abmessungen mit den 50 Ellen, also 50 auf 30, dieser Querschnitt eben, den man hier sieht, also das ist praktisch die Verhältnisse, nur 500 mal größer, ist optimal für die Stabilität. Optimal wäre sogar noch ein bisschen anderes Format, wenn sie ein bisschen höher wäre für die Stabilität, aber gleichzeitig braucht man so am wenigsten Material. Es ist ein Optimum zwischen Material, das aufgewendet werden muss bei einem vorgegebenen Volumen, und der Schwimmstabilität. Und das zeigt uns schon, wie genial diese Abmessungen uns geschildert werden. Nicht einfach irgendwie abgeschrieben und ein paar Daten geändert von einer anderen Geschichte, sondern wirklich etwas, was tauglich ist für so eine große Katastrophe, wo Menschen und Tiere tatsächlich überleben können. Und durch diese Katastrophe, wenn wir uns das vorstellen, ein so einschneidendes Klimaereignis hat niemand von uns erlebt. Ja? Und auch Generationen vor uns nicht. Dass so was extrem anderes passiert. Dass plötzlich alles überschwemmt wird und keine Zuflucht mehr möglich ist, kein Schutzraum, nicht mal auf den höchsten damaligen Bergen. Gott hat also hier eine wunderbare Möglichkeit geschaffen, die auch praktisch wirklich funktioniert. Ja. Natürlich kann Gott auch einen Würfel so gebrauchen, dass er funktioniert. Das will ich nicht ausschließen. Die Bibel kennt durchaus außergewöhnliche Sachen, wo eben Wunder passieren, die wir eben mit dem Natürlichen nicht erklären können. Aber es ist beeindruckend, wie Gott es eben im Fall bei Noah und seiner Geschichte gemacht hat. Über die Details könnte man jetzt noch nachdenken. Das Material, dass es verpicht oder verklebt sein musste, dass eben kein Wasser von außen nach innen dringen dürfte. Auch über die Tiere und die Beladung könnten wir nachdenken. Das ist ein ganzes Thema für sich. Interessant ist, dass es das gleiche Wort nochmal gibt, eben bei Mose, der auch in so einem Kasten sozusagen, Arche heißt ja eigentlich Kasten von dem Wort her. Mose wurde auch in so einem Kasten gerettet im Nil, viel kleiner, aber auch in so einem Kasten dürfte er Schutz finden. Rettung ist das Programm, das Gott hier verfolgt im Leben Noahs. Rettung nicht nur der Menschen, sondern auch der gesamten Schöpfung, der Arten, die Noah eben mit in die Arche genommen hat, damit sie überleben konnten. Unausweichlich das Gericht, Tod bringt für jeden Menschen und keine andere Schutzmöglichkeit. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, Schutz zu finden, diese Arche. Und Es ist schon interessant, wenn wir dieses Material nochmal vor Augen haben, Holz, dass Gott hier uns in einer gewissen Weise zeigt, das gleiche Material, wo Jesus Christus dran gekreuzigt wurde, das Kreuz auf Golgatha ist aus diesem Holz gemacht und zeigt uns ein Stück weit eine Parallele. Rettung ist möglich, aber nur an einer Stelle. Es gibt nicht irgendwie diesen Umweg oder diesen Weg oder diesen alternativen Weg, sondern der eine Weg, Jesus Christus, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das ist einzigartig, dass Gott uns das zeigt, dass Gott uns das mitteilt. Er hat es Noah mitgeteilt, diese Möglichkeit der Rettung. Und es war Rettung. Es war die einzige Möglichkeit zu überleben. Alle anderen sind umgekommen, alle anderen Tiere, alle anderen Menschen, außer eben diesen acht. Ich hatte vorhin gesagt, der erste Punkt war das Wandeln mit Gott. Der zweite eben, dass Gott mit Noah einen Bund aufrichtet. Schon vor diesem Ereignis sagte ihm das, dass er eben dann in die Arche gehen soll. Gott macht einen Bund. Später auch nochmal mit der Menschheit in Form des Regenbogens als Erinnerungszeichen, dass Gott nie mehr so eine Sintflut, so eine schwere Flutkatastrophe über die Menschheit kommen lassen wird. Er macht einen Bund und dieses Zeichen, das wir hier sehen, greift Petrus später auch nochmal auf im ersten Petrusbrief, dass wir da eine Gedankenstütze haben sozusagen in Bezug auf die Taufe. Es darf uns daran erinnern, die Taufe als Bund eines guten Gewissens mit Gott. Ist nicht ganz so einfach in dem Gesamtkontext, aber ich möchte uns einfach mal den Hinweis geben, wenn wir an Noah und die Arche denken, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass die Taufe auch so ein Bund sein darf. Ein sichtbares Zeichen, ein äußeres Zeichen und wo proklamiert wird, wo ich praktisch sichtbar bezeugen darf, dass ich zu Gott, zu Jesus Christus gehöre. Ja, ich denke, das darf man auch immer wieder sagen und ermutigen, dass man das tun darf. Derjenige, der es im Herzen erfahren hat und ergriffen hat, dass er das auch öffentlich bezeugt. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, diesen Bund öffentlich zu machen. Den Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat, den er mit dir geschlossen hat, wenn du an Jesus Christus glaubst, dass er für dich persönlich gestorben ist. Der dritte Punkt und letzte Punkt. Noah in Vers 22 machte es so, er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Da schließt sich der Kreis zu dem, was wir am Anfang gehört haben. Wir haben gehört von dem Haus, von demjenigen, der sein Haus auf Sand baut, und wie unbeständig das ist und demjenigen, der sein Haus auf den Felsen baut. Und der Felsen zeigt uns eben Hören und Handeln. Das sehen wir auch bei Noah, ein kluger Mann aus dieser Perspektive. Er machte es so, er machte es alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Das darf auch uns neu ermutigen, dass wir die Dinge so tun, wie Gott sie ausspricht, dass wir sie so tun, wie Gott sie uns zeigt in seinem Wort. Es gibt mal einen Vers in Psalm 119, der 40. Vers. Da schreibt dieser Psalmdichter, siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen. Also nach dem, was Gott sagt, sich zu sehnen. Was hast du mir denn eigentlich zu sagen? Was möchtest du denn eigentlich? Danach zu fragen, Jesus gibt den Jüngern den Auftrag, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und es gibt ganz viele Dinge, die Jesus seinen Jüngern weitergegeben hat und die wir auch im Neuen Testament lesen. Aufträge, wie Gott unser Leben gestalten möchte und was er vorhat mit unserem Leben. Ein Auftrag, ein Befehl oder ein Gebot, den Gott in einer ganz weisen Absicht gibt. Gott hat es dem Noah ja nicht gesagt, Noah, du hast gerade zu wenig zu tun, bau doch mal einen Kasten. Ja, es gibt ja Leute, die bauen das, haben das versucht nachzubauen. Ich meine, das wäre in Holland gewesen und auch in den USA, die versucht haben praktisch, das wirklich maßstäblich mal 1:2 oder sogar 1:1 nachzubauen. Das ist etwas, was man machen kann und was auch ganz eindrücklich sein kann und vieles veranschaulicht für uns. Aber bei Noah war es ja ganz konkret. Da ging es nicht darum, ach, machen wir das mal, ist ganz interessant, mal drüber nachzudenken, sondern es war ganz konkret notwendig in seiner Zeit. Und so ist es auch für uns, für jeden Einzelnen notwendig, dass wir das, was Gott uns sagen möchte, von seiner Gnade, von seiner Rettung, die er uns anbietet, dass wir darauf eingehen, dass wir das hören und nach dem auch handeln. Das ist wunderbar, wenn wir das tun. Noah dürfte das erleben. Und ich weiß nicht, wie er das erlebt hat. Es wäre unheimlich spannend, ihn mal zu fragen. Diesen Bau und auch das, was er in dem Schiff erlebt hat, mit all den Tieren, beeindruckend. Also, was Noah da mit Gott erlebt hat. Und Gott hat Beeindruckendes vor mit dem Leben von jedem Einzelnen. Manchmal sehen wir das, manchmal sehen wir es auch nicht. Aber wir dürfen das neu lernen, wirklich mit Gott zu wandeln. Und als Schluss möchte ich noch einen Vers uns zurufen, der zu dieser Begebenheit von Noah einfach passt und der uns neu anspornen darf. Denjenigen, der noch nicht an Jesus glaubt, der Jesus noch nicht in seinem Herzen hat, ihm sein Leben zu geben, um nicht in das ewige Gericht zu kommen, in das Gericht Gottes hineinzukommen. Steht im Johannesevangelium, bekannter Vers, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Noah ist sozusagen auch vom Tod zum Leben durchgedrungen in dieser Flutkatastrophe, wie so ein enger Kanal, der entstanden ist und dann durchgedrungen in ein neues Leben, das danach weiterging. Und es ist wunderbar, wer das Wort hört und glaubt, der hat ewiges Leben. Das ist die Zusage Gottes, das ist die Zusage von Jesus Christus selbst, dieses ewige Leben zu haben und dann nicht mehr ins Gericht kommen zu müssen. In das Gericht, wo keiner bestehen kann, kein Mensch, durchgedrungen zu sein vom Tod zum Leben. Das wünsche ich jedem Einzelnen heute Morgen. Amen.